Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Schön, dass Sie dabei sind, jetzt am Radio oder später im Podcast. Heute ist eine Frau zu Gast, die hauptberuflich in einer renommierten Wirtschaftsprüfungsfirma arbeitet. Darüber hinaus hat sie das Netzwerk Chancen gegründet. Das ist eine Organisation, die sozial benachteiligten Menschen dabei hilft, dass ihre Herkunft nicht zum Stigma wird. Denn auch ein Hartz-IV-Kind muss DAX-Vorstand werden können. Das ist die Botschaft von Natalia Nepomniachtchi. Herzlich willkommen in unserer Sendung.
Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Wie ist das, wenn Sie Menschen kennenlernen, würden Sie sagen, Sie erkennen, ob die in Armut aufgewachsen sind oder nicht?
Ich glaube, auf den ersten Blick ist es nicht ganz so einfach zu erkennen. Gleichzeitig sollte es ehrlicherweise eigentlich auch nicht darum gehen, dass man das auf den ersten Blick erkennt.
Aber gibt es Eigenschaften, die Sie doch erspüren in den Menschen an ihrem Verhalten, die darauf Rückschlüsse zuließen?
Also es gibt eine Studie aus Kanada, die herausgefunden hat, dass man den sozialen Status eines Menschen relativ genau doch bestimmen kann anhand des Gesichts. Also die haben da tatsächlich so Untersuchungen dazu gemacht und eben Menschen befragt, was denken sie, aus was für einer sozialen Schicht kommt die Person, und das war dann relativ genau, was man dann gesagt hat. Aber am Ende, ich glaube, treffsicher ist sowas nie.
Sie selbst kommen aus einer armen Familie, sind in Armut aufgewachsen, noch in der Ukraine. Da kommen wir nachher noch drauf. Was kennen Sie von sich selbst, wo Sie Rückschlüsse ziehen würden und sagen, das hat was damit zu tun, dass ich in Armut aufgewachsen bin?
Diese Angst, die mich weiterhin umtreibt. Sie haben gesagt, ich habe jetzt einen sehr guten Job, arbeite in einem großen internationalen Unternehmen und habe trotzdem wahnsinnige Angst, wieder in Armut zu landen, weil ich kein Sicherheitsnetz habe, weil ich irgendwie mit diesem Gefühl aufgewachsen bin, nichts ist sicher, man kann jederzeit wieder absolut vor einem Nichts stehen, man hat nicht viel zu essen, man hat nur getragene Klamotten, man steht irgendwo in diesem Existenzrand. Und ich glaube, wenn man das einmal erlebt hat, spürt man nie diese Sicherheit.
Wir von unten, so heißt ein Buch, das Natalia Nepomniachtchi gerade zu diesem Thema geschrieben hat, wie soziale Herkunft über Karrierechancen entscheidet. Und das ist auch das Thema unseres heutigen Gesprächs. Geboren wurde Natalia Nepomniachtchi Ende 1989 in Kiew. Wenig später zerfiel die Sowjetunion und die Ukraine erklärte ihre Unabhängigkeit. Die Menschen hatten große Hoffnungen damals auf einen Aufschwung der Wirtschaft, doch es kam ganz anders. Wie hat Ihre Familie das erlebt?
Für meine Eltern war es in der Tat eine sehr schwierige Zeit in den 90ern, weil sie beide ihre Jobs verloren haben und irgendwie auf einmal arbeitslos waren.
Was hatten die für Jobs?
Meine Mutter hat in einer Fabrik gearbeitet. Sie war da in der Organisation mehr oder weniger, also hat so Arbeitsmaterialien verteilt und ArbeiterInnen koordiniert. Und mein Vater war Buchbinder, aber hat auch als Reinigungskraft gearbeitet und gejobbt. Aber sie hatten dann so ab Mitte der 90er überhaupt keine Arbeit mehr gefunden. Und das war für sie natürlich dann eine Riesentragödie, weil wir tatsächlich fast nichts dann zum Leben hatten.
Wie geht das, ohne nichts, ohne alles zu leben? Sie sind als Einzelkind aufgewachsen. Wie haben Sie diese Armut als Kind in Erinnerung?
Wirklich sehr bitter, weil ich tatsächlich schon gemerkt habe, dass ich die Ärmste in der Klasse bin, dass meine Klamotten als einzige wirklich immer getragen waren vorher, dass meine Mäppchen, meine Stifte, dass das alles schon von anderen benutzt worden ist, dass mein Lunchpaket immer das wirklich Billigste war, da war immer so eine billige Salami drauf, und das merkt man natürlich, wenn man sich doch irgendwo vergleicht, ja auch immer als Kind.
Ihre Eltern sind in der Ukraine nicht herausgekommen aus dieser Armutsfalle, sage ich jetzt mal, haben aber den Schritt gemacht und die Ukraine verlassen mit einem Reisebus in Richtung Nürnberg. Warum durften Sie nach Deutschland kommen?
Wir sind Kontingentflüchtlinge, das heißt, wir haben jüdische Wurzeln, und es gab ein Programm, und über dieses Programm konnten dann Menschen jüdischer Herkunft aus der Sowjetunion als Kontingentflüchtlinge nach Deutschland einreisen.
Sie waren damals 11, die Eltern ja wahrscheinlich höchstens 40?
Nee, sie waren bald um die 50, also sie haben mich sehr spät bekommen.
Und wie war das für Sie? Also haben Sie sich auf ein möglicherweise besseres Leben gefreut oder überwog da doch die Angst vor dem Unbekannten, vielleicht auch davor, jetzt nicht nur arm, sondern auch noch fremd zu sein?
Also mein Vater sagte auch schon damals in Kiew und auch jetzt, dass er das für mich macht. Ich glaube, er hat sich da nicht so wahnsinnig viel davon versprochen, für sich selbst persönlich. Meine Mutter vielleicht ein bisschen eher, weil sie ein paar Jahre jünger ist als mein Vater und eben ihre Schwester bereits in Augsburg gewohnt hat, wo sie jetzt ja alle noch wohnen, also meine Tante und meine Eltern. Insofern glaube ich, dass die Hoffnungen für mich sich auf jeden Fall erfüllt haben, für sie selbst leider nicht, weil sie ja immer noch von Bürgergeld leben.
In Augsburg lebt die Familie hoffentlich nicht vom Hochwasser betroffen.
Soweit ich weiß, nicht, nein.
Für Ihre Entwicklung war diese Entscheidung dann unterm Strich ja auch eine Chance, der Ausbildungsweg Absolut. In Deutschland, selbst wenn der steinig war. Wie ist das Leben Ihrer Eltern in Deutschland weitergelaufen? Also haben die das wirklich nur für Sie gemacht oder haben die hier nochmal beruflich Fuß gefasst?
Nein, sie haben hier nie beruflich Fuß gefasst. Sie sprechen auch kaum Deutsch. Also so einfache Hauptsätze kriegen sie hin, mehr leider auch nicht wirklich. Und sie sind arbeitslos, seitdem wir hier sind. Hatten zwischendurch beide 1-Euro-Jobs, als die so, glaube ich, sehr verbreitet waren, also ein paar Jahre lang, aber jetzt auch nicht mehr. Sind aber auch schon beide um die 70, also mein Vater über 70, meine Mutter knapp drunter.
In Ihrem Buch, da schreiben Sie, die Welt, in der ich leben wollte, die existierte für mich nur im Fernseher. Hatten Sie aus sich selbst heraus Ehrgeiz, ein Leben in dieser fiktiven, besseren Welt zu erreichen? Und hatten Sie eine Vorstellung davon, wie das gehen könnte?
Soweit habe ich wirklich überhaupt nicht gedacht. Also mittlerweile wohne ich in einem Townhouse mit Garten mit meinem Mann und das ist wirklich so, wie man das in den ganzen Krimis sieht. So eine ganz normale Familie, Mittelschicht, vielleicht ein bisschen obere Mittelschicht sogar. Und das war für mich als Kind unglaublich weit weg. Also ich habe wirklich davon geträumt, irgendeinen Job zu haben und einfach ein Dach über den Kopf und nicht auf Bürgergeld angewiesen zu sein. Und so weit, dass ich jemals so leben würde wie jetzt, das hätte ich mir nie im Leben träumen lassen können.
Dabei ist es noch gar nicht so lange her. Sie sind
34.
Sie haben schnell Deutsch gelernt, waren sehr gut in der Schule und haben in Bayern trotzdem keine Gymnasialempfehlung bekommen. Ich wusste das gar nicht. In Bayern ist die bindend, die Empfehlung der Schule. Also Sie konnten nur einen Realschulabschluss machen als Schulbeste. Was hätten Sie denn danach am liebsten gemacht?
Am liebsten? Also ich grundsätzlich wäre ich tatsächlich gerne auf dem Gymnasium gewesen, hätte Abitur gemacht und Jura studiert, weil ich so ein unglaubliches Gerechtigkeitsbedürfnis habe und so einen stark ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Deshalb habe ich auch eine Chance, darüber sprechen wir später. Aber am Ende ist es natürlich anders gekommen. Ich habe dann klassisch eine Ausbildung gemacht.
Als Dolmetscherin und Übersetzerin?
Zuerst als Fremdsprachenkorrespondentin und darauf dann aufbauend eine Ausbildung zur Übersetzerin und Dolmetscherin, genau.
Und dann haben Sie auf Umwegen das Ziel verfolgt, ohne Abitur zu studieren. Wie haben Sie das geschafft?
Die zweite Ausbildung, die Sie schon angesprochen haben, zur Übersetzerin und Dolmetscherin, wurde in England, nicht in Deutschland, als ein Bachelor, also ein Undergraduate Degree, anerkannt. Und so konnte ich nach England gehen und dort meinen Master machen in internationale Politik. Und zum Glück ist ein Master aus England auch in Deutschland ein Master.
Wer hat Sie dabei unterstützt und welche Unterstützung haben Sie vermisst?
Also wer hat mich dabei unterstützt? Mein damaliger Freund bis zu einem gewissen Punkt, ein paar weitere Freunde, Freundinnen. Aber was ich vermisst habe, ist Auslandsbafög tatsächlich, so doof es klingt, Geld. Denn natürlich gerade als Hartz-IV-Kind diese beiden Ausbildungen zu machen, war für mich schon schwierig genug. Ich habe zwar Schüler und dann später Studierenden BAföG bekommen für die zweite Ausbildung, aber das war schon super hart. Es waren einmal zuerst 200 Euro, also darf man in München zu überleben, das war unfassbar hart. Und dann 600 Euro, das ging schon viel besser. Aber dann, als ich dieses Auslands-BAföG beantragt habe, wurde mein Antrag leider negativ beschieden. Und das war für mich natürlich ein Riesenschock. Und dann wirklich dieses eine Jahr in England sich leisten zu können.
Ja, zumal im teuren England. Wie haben Sie es gemacht? Wie haben Sie es finanziert?
Ja, ich hatte tatsächlich zwei Angebote. Einmal aus London und dann einmal aus Preston. Und bin dann auch wirklich nach Preston, das ist so eine kleine Stadt in Nordengland, aus finanziellen Gründen. Ich wäre natürlich sehr gern nach London gegangen, aber konnte es mir nicht leisten. Und ich habe wirklich einfach eisern gespart. Also als ich in München gewohnt habe, habe ich einfach wirklich gespart, mir alles vom Mund abgespart.
In ihrem Buch Wir von unten, da schreibt Natalia Nepomniachtcha, wären Kinderarmut und späterer beruflicher Erfolg nicht Paradoxien, dann würde sich keiner für sie interessieren. Das ist natürlich eine bittere Erkenntnis. Deshalb fordert sie jetzt grundsätzliche strukturelle Veränderungen, damit, ich zitiere sie nochmal, Herkunft nicht über Zukunft entscheidet. Der Buchtitel Wir von unten, der klingt in manchen Ohren vielleicht provokativ, wie so ein Aufruf zum Aufstand. Natalia Nepomnaschia, stammt der Titel von Ihnen oder vom Ullstein Verlag, wo das Buch gerade erschienen ist?
Der Titel stammt tatsächlich von mir, der ist mir irgendwie schon länger im Kopf rumgeschwirrt, weil das irgendwie auch eine Bewegung werden soll. Ich bin der Meinung, dass es ganz viele tolle Bewegungen gibt in Deutschland, zum Beispiel die Frauenbewegung, die schon wahnsinnig viel erreicht hat für Frauenrechte. Wenn es aber für die Menschen oder wenn es um Menschen geht, die von unten kommen, die eben aus nicht-akademischen, aus finanzschwachen Familien kommen, wir sind so viele Millionen, aber irgendwie sind wir nicht wirklich vereint und kämpfen nicht wirklich für unsere Rechte. Und auch für unsere Chancen wahrscheinlich sogar noch mehr. Und deshalb wir von unten. Lass uns vereinen.
Sie stellen darin nicht nur die These auf, dass soziale Herkunft über Karrierechancen, Karrierewege entscheidet, sondern vor allem wollen Sie ja erklären, wie das vor sich geht. Wie lässt sich das beschreiben, das System dahinter?
Tja, natürlich fängt es in der Bildung an. Wir wissen ja, dass der Bildungserfolg in Deutschland massivst von der sozialen Herkunft abhängt. Wenn die Eltern Geld haben, wenn die Eltern studiert haben, ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass ich selbst Abitur mache und dass ich selber ein Studium abschließe. Und damit fängt es natürlich an, denn bei ganz vielen Jobs aus mir unerklärlichen Gründen wird ein Hochschulabschluss vorausgesetzt. Da, wo es eigentlich um Fähigkeiten und Kompetenzen gehen sollte, gucken wir einfach nur auf Abschlüsse. Das heißt, da werden schon Nicht-AkademikerInnen aussortiert, die überproportional häufig aus nicht-akademischen Familien kommen. Und selbst wenn man studiert hat und dann den Berufseinstieg wagt, ist es natürlich so, dass man trotzdem das Nachsehen hat. Das war für mich selbst dann genauso, wie wir beschrieben haben vorher. Ich habe selbst auch irgendwann meinen Masterabschluss geschafft und habe super lang keinen Job gefunden, weil ich kein Netzwerk hatte, weil ich nicht so aufgetreten bin, wie das vielleicht im Bereich der internationalen Politik gängig ist. Also mir dieser Habitus gefehlt hat, die kulturellen Codes. Und auch, weil ich gar nicht wusste, wie man wirklich so eine Jobsuche im Bereich der Politik angeht. Insofern ist es eindeutig nicht vorbei mit dem Hochschulabschluss, wie das oft suggeriert wird.
Arm wird ja auch oft gleichgesetzt mit bildungsfern, im schlimmsten Fall sogar mit sozial schwach oder dumm. Woran lässt sich das festmachen, nachweisen, dass Kinder stärker nach ihrer Herkunft bewertet werden als nach ihren tatsächlichen kognitiven Fähigkeiten oder eben auch ihrem sozialen Potenzial?
Na, am Ende sind das natürlich Studien. Man kann das natürlich als anekdotische Evidenz immer erzählen, ich kenne die und den. Das passiert immer, wenn ich bei Social Media irgendwas poste, dass dann immer drunter kommentiert wird, aber ich bin selbst Arbeiterkind und ich habe es geschafft. Es mag alles stimmen und ist sicherlich so, aber am Ende, glaube ich, ist die Studienlage sehr wichtig und da gibt es einige, die sich genau diese Sachen angucken, zum Beispiel die IGLU-Studie, die bei der letzten Erhebung herausgefunden hat, dass Kinder aus nicht-akademischen Familien bei gleichen kognitiven Fähigkeiten eine 2,5-fach geringere Chance auf eine Gymnasialempfehlung haben. 2,5-fach bei gleichen kognitiven Fähigkeiten. Das finde ich wirklich wahnsinnig wichtig. Und ich glaube, auf diese Studien sollten wir hören und auch auf die Empfehlungen, die damit einhergehen.
Laut Uni Bremen gibt es in Deutschland 6 soziale Lagen. Armut, Prekariat, untere Mitte, Mitte, Wohlstand und Wohlhabenheit. Aber anscheinend gibt es ja ein Problem, die Klassengesellschaft in Frage zu stellen, also überhaupt diesen Begriff zu benutzen. Wie nehmen Sie das wahr?
Ja, er wird natürlich sehr oft als so ein linker Kampfbegriff hergenommen, verstanden. Deshalb ist es bei mir auch so, dass ich ihn nicht so wahnsinnig oft benutze, weil ich glaube, dass es gleich so eine Grenze setzt. Und ich persönlich halte es für wahnsinnig wichtig, Koalitionen zu bilden, auch Menschen zu erreichen, die privilegiert sind, die auch privilegiert aufgewachsen sind, weil ich der festen Überzeugung bin, dass auch die meisten von ihnen Chancengleichheit möchten. Und deshalb versuche ich eher Begriffe zu finden, die vielleicht alle erreichen und die für alle gut verständlich und emotional gut verdaubar sind.
Das machen Sie ja auch ganz konkret in diesem Buch, ne, mit Ihrer Co-Autorin Naomi Ryland, die einen ganz anderen sozialen Hintergrund hat, nämlich beide Eltern Akademiker, in England auch aufgewachsen. Wie kamst du dieser Zusammenarbeit zu diesem Thema?
Ich kenne Naomi tatsächlich schon sehr, sehr lange und es war dann tatsächlich so, dass ich vor 3-4 Jahren von einer Literaturagentin angeschrieben wurde und habe dann einfach so damals noch bei Twitter irgendwie geschrieben, hey Leute, was haltet ihr davon, wenn ich ein Buch schreibe, so ganz unverbindlich. Und dann hat sie tatsächlich mir eine private Nachricht geschrieben bei Twitter. Ja, wenn du mal wirklich ein Buch schreibst und eine Co-Autorin suchst, ich würde das gerne machen. Und das hat sich damals alles erschlagen, das hat nicht wirklich gepasst. Aber als es dann mit dem Ullstein Verlag klar war, wir machen das Projekt zusammen, ja, habe ich Naomi kontaktiert und lustigerweise war das so, dass meine Lektorin Sylvie Horch Naomi auch kannte, weil sie zusammen schon vorher ein Buch gemacht haben, Unlearn Patriarchy, und so hat sich das alles super zusammengefügt.
Das heißt, Naomi Rylan stellt sich auch hinter dieses Wir von unten, obwohl sie gar nicht von unten kommt.
Also ich glaube, dass sie auf jeden Fall hinter dem Message vom Buch steht, aber natürlich kommt sie nicht von unten, und das beschreibt sie auch, finde ich, sehr greifend im Nachwort zu dem Buch, wie diese Reise für sie war.
Wie war das denn für Sie, an der Uni zu sein in England mit eben Eltern im Hintergrund, die Jahrzehnte von staatlicher Unterstützung gelebt haben? Also wurde darüber gesprochen? Haben Sie das verheimlicht? Fühlten Sie sich als Exotin trotz des Erreichten irgendwie anders?
Also das Schwierigste für mich war tatsächlich, dass die soziale Teilhabe für mich ehrlicherweise kaum möglich war. Also wenn man irgendwelche Reisen unternommen hat, um sich England anzugucken oder essen gegangen ist, konnte ich wirklich super selten mitkommen, einfach dadurch, dass wirklich das Geld gefehlt hat. Und da habe ich das tatsächlich am ehesten gemerkt.
Haben Sie es denn gesagt?
Ja, tatsächlich, aber nicht auf so viel Verständnis gestoßen. Also ich kann mich noch an Momente erinnern, tatsächlich mit anderen Studierenden aus Deutschland, die das gar nicht verstanden haben. Also eine, die das auch dann ziemlich runtergemacht hat und irgendwie meinte, warum sollen wir uns hier alle anpassen, nur weil du kein Geld hast.
Wie wird denn Ihre Entwicklung in der eigenen Familie jetzt wahrgenommen? Also mit Stolz, unsere Tochter, Nichte, Cousine, die hat's geschafft, oder auch mit Distanz und vielleicht Minderwertigkeitsgefühlen? Sie ist jetzt keine mehr von uns.
Also ich glaube, meine Eltern sind auf jeden Fall wahnsinnig stolz auf mich. Sie sind ja gerade in Berlin, besuchen ihre Enkelin, um sie kennenzulernen, und waren natürlich auch sehr stolz, dass ich ihnen das Buch in die Hand gedrückt habe. Gleichzeitig glaube ich, so ganz verstehen, was ich mache und ja, wo ich gerade gesellschaftlich stehe, das können sie auch nicht, weil sie einfach nicht wirklich an diesem gesellschaftlichen Leben in Deutschland teilnehmen.
Sie sprechen eben von Klassismus in Deutschland. Würden Sie denn sagen, der hat Sie mehr behindert als die Tatsache und vielleicht auch die Vorurteile gegenüber Ihrer Migrationsgeschichte aus der Ukraine kommend?
Ich würde sagen, auf jeden Fall ja, denn beim Thema Klassismus geht es auch um die soziale Scham. Ich finde, dass diese beiden Punkte auf jeden Fall immer zusammengedacht werden müssen. Und meine Eltern sind für mich die Personifikation von sozialer Scham. Also sie leben am Rande von Augsburg in einem Brennpunktviertel. Sie versuchen möglichst nicht stattzufinden. Sie haben totale Hemmungen, irgendjemand anzusprechen. Also ich war gestern mit ihnen im Café und der Kellner hat sogar Russisch gesprochen. Das war wirklich totaler Zufall. Er hat gehört, dass wir Russisch sprechen, und hat sie dann angesprochen. Und selbst da hatten sie Probleme, ihm in die Augen zu gucken, und ich glaube, diese unglaubliche soziale Scham, sie hat sich gewissermaßen auf mich auch übertragen und eben dazu geführt, dass ich mich vielleicht auch viele Sachen nicht getraut habe und dass sie auch nicht für mich kämpfen konnten, denn in dem Buch beschreiben wir auch, wie ich meine Hauptschullehrerin treffe aus Augsburg, und die mir dann 20 Jahre später eröffnet hat, dass meine Eltern mich hätten auf dem Gymnasium anmelden können, weil es damals solche Regelungen gegeben hat, wenn jemand frisch eingewandert war, hatten Eltern wohl die freie Schulwahl. Das wussten sie aber nicht. Sie haben sich auch nicht informiert, wussten überhaupt nicht, dass man das vielleicht irgendwie kann. Und das hat natürlich was mit auch ihrer sozialen Stellung zu tun.
Natalia Nepomniascha will eigentlich kein Vorbild sein im Sinne von, wenn du nur willst, dann kannst du es auch schaffen. Warum wollen Sie keine Vorzeigeaufsteigerin sein? Sie sind es ja irgendwie. Trotzdem auch wollen Sie medial präsent sein.
Also Vorbild eventuell schon. Ich möchte schon andere inspirieren, aber ich möchte eben nicht von den Medien als so ein Maskottchen hingehalten werden. Guckt mal, es kann jeder schaffen, denn die meisten schaffen es eben nicht. Und ich finde das tatsächlich sehr schade, dass man eigentlich nur, wenn man über sozialen Aufstieg spricht, Menschen wie mich interviewt, um eben zu zeigen, so und so geht's. Aber die Mehrheit, die es eben nicht schafft, sie findet kaum Gehör, sie bleibt im Schatten. Und dabei fände ich es eigentlich viel spannender, wenn man was lernen möchte, sehr wohl mit denen zu sprechen und rauszufinden, warum schaffen sie es nicht. Und im Buch haben wir genau das gemacht, das war mir auch wahnsinnig wichtig, dass wir mit Menschen sprechen, die entweder trotz, da ist zum Beispiel die Ulrike, der ein Einzelabi hat, von Studium geträumt hat, das nie machen konnte, aber auch von anderen Menschen, die noch auf dem Weg sind oder eben schon ausgestiegen sind. Das war mir super wichtig, um auch zu zeigen, auch diese Geschichten gibt es und es sind viele.
Und aus diesem Grund haben Sie vor 7 Jahren auch das Projekt Netzwerk Chancen gegründet. Anfang ohne staatliche Fördermittel dafür zu beantragen. Warum? Hätten Sie doch machen können.
Hätte ich mich nie im Leben getraut. Also wir haben nach wie vor auch nie, noch nie auch nur einen Cent vom Staat bekommen. Das ist eine wahnsinnige Angst. Also ich habe mir tatsächlich auch ein paar Mal solche Anträge angeguckt. Die sind unglaublich bürokratisch, die sind sehr lang, die sind schwer verständlich und am Ende steht auch meistens, ja, wenn sie das oder das nicht machen, kann es eben passieren oder da irgendwo was nicht angeben, dass sie auch in Knast landen zum Teil. Und ich kenne tatsächlich einen Fall, der, finde ich, unglaublich ist, wo ein Verein ein Projekt umgesetzt hat, staatliches Geld bekommen hat. Das waren 3 Planstellen für einige Jahre. Projekt ist längst vorbei, das waren 500.000 Euro und dann kam irgendein windiger Mensch aus dem Rechnungshof drauf, dass da irgendein kleiner Anteil am Eigenanteil nicht gestimmt hat und hat sie verklagt und wollte oder möchte immer noch 500.000 Euro von diesem Verein zurück, was schon längst ausgegeben wurde in Personalgelder. Das Projekt wurde erfolgreich umgesetzt und der Verein steht gerade so da, dass wenn sie das Geld zurückzahlen müssen, sie Insolvenz anmelden müssen und davor habe ich wahnsinnige Angst.
Sie arbeiten ja, habe ich vorhin kurz angedeutet, hauptberuflich bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young, einer der sogenannten Top 4 in der Branche. Parallel dazu Netzwerk Chancen, das machen Sie ehrenamtlich. Ziel ist, Menschen dabei eben zu unterstützen, sozial aufzusteigen. Und zwar konzentrieren Sie sich auf Erwachsene, nicht auf Kinder und Jugendliche. Warum?
Weil es da eine wahnsinnige Lücke gibt tatsächlich. Im Bereich Kinder und Jugendliche, die aus benachteiligten Verhältnissen kommen, gibt es viele Angebote. Es kann noch viel mehr geben und ist in meinen Augen sowieso eine staatliche Aufgabe, ist aber ein ganz anderes Thema. Wenn aber Menschen wie ich erwachsen werden, gibt es eigentlich so gut wie gar nichts. Und mir war das wahnsinnig wichtig, ein Programm zu schaffen für Menschen zwischen 18 und 39. Im Schnitt sind unsere Mitglieder 30 Jahre alt, also wirklich weit entfernt vom Kindsein, die aber immer noch die Auswirkungen von ihrer sozialen Herkunft verspüren. Entweder weil sie erst spät studieren, spät in den Beruf einsteigen, vielleicht auch gar nicht studieren und deshalb nicht weiterkommen. Das ist übrigens nicht Voraussetzung bei uns, dass man studiert. Und wenn sie dann Führungskraft werden wollen, dann das ist mir auch wichtig. Es geht nicht darum, dass sie irgendeinen Job haben, sondern dass sie ungeachtet ihrer sozialen Herkunft sich verwirklichen können, dass sie auch da noch die Auswirkungen spüren, dass sie nicht vorankommen und genauso wie Frauen an so eine Art gläserne Decke stoßen und dass wir sie da unterstützen, sie zu durchbrechen.
Wie machen Sie das konkret?
Wir haben komplett kostenfrei, ist mir ganz wichtig, eine Palette an Angeboten und jedes Mitglied kann sich aussuchen, was für sie relevant ist. Das sind zum Beispiel Workshops zu Themen wie Karriereplanung, Gehaltsverhandlungen, Networking, Rhetorik, also sehr, sehr bunt gemischt. Das sind Einzelcoachings, wo wirklich über mehrere Sessions meistens ein professioneller Coach, eine Coachin mit unserem Mitglied zusammenarbeitet. Das sind Jobangebote von unseren UnternehmenspartnerInnen und natürlich Mentoring, das bieten wir auch an.
Sitzt das in Berlin? Also ist das ein Angebot in Berlin oder?
Nein, das ist deutschlandweit. Also Netzwerk Chancen als soziales Unternehmen hat zwar einen Geschäftssitz in Berlin, aber unser Angebot kann man deutschlandweit wahrnehmen. Und wir als Team sind auch komplett dezentral verteilt über ganz Deutschland.
Außerdem erklären Sie ja auch den Unternehmen, dass soziale Herkunft ein Diversitätsfaktor ist. Also einer, der noch immer sehr, sehr wenig beachtet wird. Haben Sie da auch ein Beispiel für eine erfolgreiche Zusammenarbeit?
Wir arbeiten mit einigen Unternehmen super zusammen. Es haben auch schon einige von unseren Partnerunternehmen auch Menschen eingestellt. Zum Beispiel MSG ist eine Beratung, die vor allen Dingen IT-Beratung macht. Sie haben schon Menschen von uns erfolgreich eingestellt. Aber da gibt es auch die Bernstein Group zusammen, die zum Beispiel ja auch unser allererster Partner war. Also da gibt es auf jeden Fall durchaus einige. Und das ist auch immer schön zu sehen, wie Unternehmen ganzheitlich mit uns zusammenarbeiten. Also nicht nur über uns einstellen, sondern tatsächlich auch nach intern gucken, wie können sie intern auch ihre Führungskräfte dafür sensibilisieren, dass soziale Herkunft durchaus Einfluss auf den Karriereerfolg hat.
Aber wie machen Sie das? Also briefen Sie da zuerst die Personaler?
Das ist ganz unterschiedlich. Das hängt tatsächlich vom Unternehmen ab. Wir geben auch Workshops, tatsächlich mit Führungskräften, wo wir sehr stark eben erklären, was es bedeutet, wenn man von unten kommt und in so einem großen Konzern arbeitet, was für Ängste man vielleicht hat, dass es auch gewisse Vorurteile gibt, gegen die man kämpfen muss. Zum Beispiel, dass man faul war und deshalb lange studiert hat. Dabei ist es natürlich oft so, dass man nicht faul war, sondern vielleicht nebenbei fast Vollzeit arbeiten musste und deshalb länger gebraucht hat. Und darüber hinaus, sehr viel geschieht auch wirklich über diese Mentoring-Beziehung, wo tatsächlich, wenn so ein Mentor, eine Mentorin mit einem unserer Mitglieder über ein Jahr zusammenarbeitet, entsteht wirklich sehr viel Sensibilisierung und darauf sind wir auch sehr stolz.
Inwiefern profitieren Unternehmen denn von dieser Art von Diversität?
Sie profitieren enorm davon. Also es gibt natürlich sehr viele Studien, die zeigen, dass diverse Teams erfolgreicher sind, weil sie auf verschiedene Ideen kommen, auf neue Lösungen kommen. Und gerade Menschen, die aus unteren sozialen Schichten kommen, die den sozialen Aufstieg schaffen, sind besonders durchsetzungsstark, lösungsorientiert, weil man uns die Lösungen ja nicht auf dem Silbertablett serviert hat. Wir mussten sie uns wirklich selber erarbeiten. Also ich musste auch selber schauen, wie ich das irgendwie schaffe, ohne Abitur, ohne Bachelor zu diesem Master zu kommen. Und darüber hinaus sind Menschen aus unteren sozialen Schichten auch sehr flexibel, sehr empathisch, weil wir, gerade wenn wir einen Aufstieg schaffen, uns ja auf verschiedenste Menschen einstellen müssen. Also ich muss mit ihnen sehr abstrakt sprechen, genauso wie dann sehr einfach mit meinen Eltern.
Mhm. Deutschland hat einen massiven Fachkräftemangel, das wissen wir, aber in Ihrer Schublade liegt wohl schon ein Konzept für den Aufstieg 40 plus, also noch erwachsenere Menschen, älter werdendere Menschen. Ist das Ihr nächstes Projekt?
Das hoffe ich sehr, dass wir Finanzierung dafür bekommen, denn das ist wirklich immer ja ein Thema, was unsexy ist, wenn ich das offen anspreche, aber ich sehe gar nicht ein, warum ich das verheimlichen sollte. Das ist unsere größte Herausforderung. Wir haben ehrlicherweise einen Pool an MentorInnen, wo wir gar nicht alle bedienen können, weil jeder Mentor Mentorin werden möchte. Wir brauchen Geld. Ich habe nur 6 Mitarbeitende. Das ist für das, was wir machen. Wir haben 2400 Mitglieder, viel zu wenig. Und für dieses Projekt Aufstieg 40 plus, was für uns ein ganz neues ist, denn natürlich gibt es Menschen über 40, die weiterhin eben die Auswirkungen von ihrer sozialen Herkunft merken. Wir möchten auch sie fördern, aber dafür brauche ich mindestens eine Vollzeitstelle und natürlich auch noch alles drumherum, um das zu organisieren. Und dafür brauche ich Geld.
Bringen Sie dieses Thema eigentlich auch in Ihren Hauptberuf ein? Also wie sind die Reaktionen bei einem so großen Player wie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young?
Ja, ich werde auf jeden Fall super unterstützt, gerade auch.
Müssen Sie das jetzt sagen?
Oder? Nee, das muss ich überhaupt nicht sagen. Gut, ja. Überhaupt nicht. Henrik Ahlers, unser CEO, kommt auch zur Buchpremiere morgen Abend im Pfefferberg-Theater am 4. Juni in Berlin. Hat auch das Buch schon fast durchgelesen. Und was wir jetzt auch haben tatsächlich in Deutschland, ist ein Netzwerk für soziale AufsteigerInnen intern. Und auch durch die Unterstützung von Eve Bangemann aus der Geschäftsführung. Da bin ich auch sehr stolz, dass ich wirklich so viel Unterstützung erfahre bei UI und auch sehr offen mit meinen Ängsten und Problemen umgehen kann. Ich glaube, das kann man, gerade wenn man von unten kommt, auch nicht überall.
Natalia Nepomniachtchi im Deutschlandfunk Kultur. Wir haben schon gehört, auf welchen Umwegen Natalia Nepomniachtchi ihr Masterstudium in internationaler Politik gemacht hat. Sie haben vorhin angedeutet, dass es schon Überlegungen gab, auch in die Politik zu gehen oder in der Politik zu arbeiten. Haben Sie das immer noch im Kopf?
Also in die Politik zu gehen, nicht wirklich. Ich würde das jetzt nicht komplett ausschließen für mein Leben, weil ich natürlich schon gestalten möchte. Aber derzeit könnte ich mir tatsächlich nicht vorstellen, das hauptberuflich zu machen. Und Überlegungen waren eher so, dass ich in diesem vorpolitischen Raum arbeiten wollte. Aber ich glaube, derzeit bin ich absolut glücklich mit dem, was ich mache und habe auch nicht vor, zu wechseln.
Gelesen habe ich, dass Sie überlegt hatten, irgendwas in Richtung der deutsch-russischen Beziehungen zu machen. Da habe ich ein bisschen gestutzt, dachte, deutsch-russische Beziehung, nicht deutsch-ukrainische?
Ich glaube, zu der Zeit war das tatsächlich so, das ist ja schon wirklich viele Jahre her, dass mich das wirklich sehr fasziniert hat und dass ich tatsächlich irgendwie noch dran geglaubt habe, dass man ja vielleicht noch was ausrichten kann über Diplomatie zwischen den beiden Ländern, vielleicht auch irgendwo ja damit etwas Gutes tun kann. Und das ist natürlich jetzt, wo Russland die Ukraine so brutal überfallen hat, einfach unglaublich schlimm für mich, ja.
Wie ist denn dieser Angriffskrieg auf die Ukraine in Ihr Leben hineingebrochen? Also was für Verbindungen haben Sie noch in die Ukraine?
Also hineingebrochen, glaube ich, für sehr viele an dem Tag, an diesem 24. Februar 2022. Und ich war absolut geschockt, wirklich. Also ich gehörte zu den Leuten, die dachten, dass das nicht passieren wird. Und ich war wirklich unfassbar geschockt, traurig, gelähmt. Also so ein Gefühl war das. Habe dann natürlich sofort Kontakt aufgenommen zu meinen, also ich habe die Grundschule noch in Kiew gemacht, zu meinen Freundinnen dort. Und das ist wirklich schrecklich. Also der Mann von einer meiner Grundschulfreundinnen wurde einberufen, wurde verletzt am Auge. Sie haben 2 kleine Kinder, hat natürlich auch regelmäßig Geld geschickt, weil sie alleine jetzt ist und er natürlich nicht arbeiten kann. Und sie eigentlich kaum über die Runden kommt. Und ich finde das so krass, weil sie so ein ganz normales Leben geführt haben, wie ich das auch führe. Und wenn ich mir vorstelle, man würde jetzt meinen Mann einberufen, wir haben jetzt auch eine kleine Tochter, Es ist einfach nur absolut schrecklich und das geht mir natürlich super nah und gleichzeitig sind auch die meisten zurückgegangen. Also ich hatte ja einige, die nach Deutschland oder auch in andere Länder, nach Polen gegangen sind. Die meisten, bis auf eine Freundin, sind tatsächlich zurückgegangen, sind wieder in Kiew, weil sie gesagt haben, dass sie doch die Heimat zu sehr vermissen. Eine ist aber tatsächlich in Koblenz und versucht sich da jetzt mit ihren Kindern was aufzubauen.
Und haben Sie Kontakt zu denen, die zurückgegangen sind? Wie ist das? Wie leben die dort jetzt?
Also so blöd es klingt, vergleichsweise normal. Also ich glaube, dass jetzt nach über 2 Jahren Krieg irgendwie die Stadt sich darauf eingestellt hat und irgendwie... Ja, sie trotzdem versuchen, in Cafés zu gehen, zur Arbeit zu gehen. Die Kinder treiben Sport. Also von einer Freundin, von meiner damaligen besten Freundin, die Tochter, sie macht also Sportgymnastik, von einer anderen tanzt das Mädchen. Versuchen irgendwie so ihr Leben zu leben. Und ich glaube, sie gehen nicht mal mehr immer in diese Luftschutzbunker mittlerweile, wenn da Luftalarm kommt, weil man irgendwie schon so gewohnt ist dran. Aber ich glaube, dass das ja irgendwo einerseits traurig ist, andererseits natürlich habe ich unglaublich viel Bewunderung dafür, wie sie es machen, weil ich mag mir gar nicht ausmalen, wie sich so ein Leben anfühlen mag.
So ein Netzwerk Chancen, das könnte man auch in der Ukraine gebrauchen, oder?
Also ich muss ehrlich zugeben zum Thema soziale Herkunft und inwiefern das dort über Chancen entscheidet und wie genau das Bildungssystem funktioniert, das funktioniert doch ein wenig anders und es spielen andere Faktoren, glaube ich, eher eine Rolle. Also zum Beispiel, wie viel Geld dann doch das Studium kostet. Das ist dort zum Teil kostenfrei, zum Teil sehr oft auch nicht. Also da müsste man an ganz anderen Mechanismen arbeiten. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube, jetzt gerade in diese Kriegssituation geht es da weniger um diese Sachen. Ich glaube, da geht es tatsächlich um andere Themen, weil ich habe das Gefühl, von denen, die ich kenne, mit denen ich Kontakt habe, jeder von ihnen kennt irgendjemand, der einberufen wurde. Sie kennen zum Teil Menschen, die gefallen sind, indem sie Vaterland verteidigt haben. Und das macht mich einfach wirklich unendlich traurig, wie das Ganze gelaufen ist und dass Russland diesen furchtbaren Krieg vom Zaun gebrochen hat.
Sie haben vorhin erzählt, dass Ihre Eltern wenig Deutsch sprechen hier in Deutschland und Sie sprechen Russisch miteinander, habe ich richtig verstanden? Nicht,
ja.
Nicht Ukrainisch. Sprechen Sie über die Ukraine mit Ihren Eltern?
Wir sprechen schon, aber ehrlicherweise nicht wirklich viel, weil ich glaube, dass meine Eltern auch sehr mitnimmt und ihnen auch sehr schwer fällt, damit irgendwie klarzukommen, was da gerade passiert. Der beste Freund von meinem Vater, den er außer der Schule kennt, der hat 1,5 Jahre dann in Augsburg gelebt. Der ist über 70 wie mein Vater und deshalb durfte er ausreisen. Der kann natürlich auch nicht mehr einberufen werden. Ich glaube, so haben wir dann natürlich in der Zeit auch sehr viel mit ihm drüber gesprochen. Aber ich glaube, für meine Eltern ist es wirklich sehr, sehr schwierig, auch zu wissen, dass sie in Sicherheit sind, während in dem Land und in der Stadt, wo sie ganz oder die Mehrheit, einen großen Teil ihres Lebens verbracht haben, gerade sowas passiert.
Natalia Nepomniachtchi hat vor 3 Monaten eine Tochter bekommen. Wie geht's Ihnen in der Elternzeit?
Es ist wirklich eine komplett neue Erfahrung. Also gerade das Thema Schlaf von uns beiden spielt, also von mir und meinem Mann, spielt eine sehr große Rolle. Ansonsten ist sie ein zuckersüßes Mädchen und ich freue mich jetzt wieder nach Hause zu fahren und sie wieder zu sehen.
Sie selbst sprechen Deutsch, Englisch, Ukrainisch, Russisch und Spanisch. Mit welchen Sprachen wird Ihre Tochter aufwachsen?
Also wir sprechen Deutsch mit ihr. Ich habe tatsächlich natürlich überlegt, eventuell auch, oder werde auch ständig darauf angesprochen, was sie gesagt, ob ich nicht auch Russisch mit ihr spreche. Aber das wäre für mich ehrlicherweise richtig anstrengend, weil ich mittlerweile Russisch nur noch mit meinen Eltern spreche und eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Natürlich ist für mich, dass ich seit Jahren auch in meinem Alltag mit meinem Mann natürlich auch Deutsch spreche. Deshalb wird sie jetzt tatsächlich mit Deutsch aufwachsen.
Sie haben ja schon ordentlich Wissen erarbeitet, wie es für Ihre Tochter besser laufen könnte. Ich kann mir vorstellen, dass Sie bald die Kitas und Schulen aufmischen. Bereiten Sie sich auch darauf vor?
Sie meinen die Kitas und Schulen, in die meine Tochter gehen soll?
Ja, also dass Sie sich engagieren für Bildungswege der Generation Ihrer Tochter.
Also engagieren auf jeden Fall. Aber dass ich jetzt mich beim Thema einzelne Kitas, einzelne Schulen enorm ins Zeug lege, das glaube ich ehrlicherweise nicht. Also grundsätzlich finde ich es super gut, wenn Eltern das machen, und das kann natürlich trotzdem passieren, wenn wir irgendwie unglücklich sind, unzufrieden, dass wir uns da in irgendwelchen Elternbeiräten engagieren. Aber ich glaube, der Schlüssel für mich liegt nicht darin, sich an einzelnen Schulen, an einzelnen Kitas zu engagieren, für mich persönlich, sondern tatsächlich für Veränderungen auf systemischer Ebene zu kämpfen. Denn es kann ja nicht sein, dass das Schicksal eines Kindes davon abhängt, ob zufällig an seiner Schule oder an seiner Kindertagesstätte engagierte Eltern gibt oder nicht.
Wir von unten, wie soziale Herkunft über Karrierechancen entscheidet, so heißt das neue Buch von Natalia Nepomniachtcha. Ja, ich wünsche weiterhin viel Erfolg mit dem Netzwerk Chancen. Danke fürs Gespräch, schön, dass Sie bei uns waren.
Dankeschön.